Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Dienstag, dem 24. November. Heute mit den folgenden Themen. Die Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen widmet sich in diesem Jahr dem Thema Mutterschaft und Gewalt in all seinen Ausprägungen.
Diese verschiedenen Lebensrealitäten, die führen auch zu unterschiedlichem Erleben von Gewalt oder eben auch Diskriminierungen, die sich teilweise auch überschneiden. Und da ist es wichtig, dass wir über diese Vielfalt sprechen und wegkommen von diesen stereotypen Bildern, die wir haben.
Und ein neuer Bericht untersucht das Kindeswohl in asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren. Seine Ergebnisse sind allerdings problematisch.
Wir haben auch festgestellt, dass die migrationspolitischen Interessen der Kantone und des Bundes oft höher gewichtet werden als die Interessen der Kinder und Jugendlichen.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Bei den Löhnen für das Kantonspersonal hat sich der bernische Grosse Rat auf einen Kompromiss geeinigt. Aufgrund der Corona-Krise beträgt die Lohnerhöhung der Angestellten künftig nur noch 0,3 anstatt 0,7%. Wegen des hohen Defizits im Kantonsbudget von voraussichtlich 500 Millionen Franken sollten die Lohnerhöhungen ursprünglich sogar ganz gestrichen werden. Dies hätte einen Spareffekt von gut 21 Millionen Franken ausgemacht. Am Ende obsiegte nun der Kompromiss. Das Bundesamt für Verkehr, BAV, hat gegen die BLS und die Luzerner Verkehrsbetriebe Strafanzeige eingereicht. Die beiden Unternehmen hätten Bund und Kantone getäuscht und zu hohe Subventionen erwirkt, wie das Bundesamt heute mitteilte. Bereits im Februar war bekannt geworden, dass die BLS Verkäufe von Halbtagsabos im Libero-Verbund über mehrere Jahre nicht budgetiert hatte. Als Tatbestand stehe somit Betrug im Vordergrund, heißt es in der entsprechenden Mitteilung des BAVs. Die Anzeigen wurden in Absprache mit den ÖV-Verantwortlichen der Kantone Bern und Luzern eingereicht. Außerdem fordern Bund und Kantone die überhöhten Subventionsbezüge samt Strafzinsen zurück. Entsprechende Vereinbarungen würden derzeit unter Federführung der Kantone ausgearbeitet, schreibt das Bundesamt für Verkehr. Im Kanton Schwyz müssen sich seit gestern 4 Polizisten erneut vor Gericht verantworten. Ihnen wird Machtmissbrauch vorgeworfen, weil sie sich bei einer Personenkontrolle vor 4 Jahren unkorrekt verhalten haben sollen. Weil die betroffene Person seit damals unter dem Vorfall leidet und sich deshalb auch in psychiatrischer Behandlung befindet, hat sie nun bereits zum zweiten Mal Anklage erhoben. Die 4 beschuldigten Polizisten bestreiten die Vorwürfe, aber weiterhin vehement. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Im Alter von 79 Jahren ist gestern der bekannte deutsche Schauspieler und Komiker Karl Dall gestorben. Wie seine Familie verlauten ließ, hat er bereits vor einiger Zeit einen Schlaganfall erlitten. In der Schweiz wurde Karl Dall vor allem durch die Fernsehsendung «Verstehen Sie Spass» bekannt. Diese moderierte er in den 80er Jahren an der Seite von Kurt Felix. Tesla-Chef Elon Musk gilt neu als zweitreichster Mensch der Welt. Das berichtet Radio SRF. Dank eines rapiden Kursanstiegs der Tesla-Aktie nahm das Vermögen von Musk innerhalb eines Tages um 7,2 Milliarden US-Dollar zu. Damit überholte er Bill Gates, der bislang auf Rang 2 der Superreichen lag. Seit Jahresbeginn hat das Vermögen von Elon Musk bereits über 100 Milliarden Dollar zugenommen. Mit Abstand der reichste Mensch der Welt bleibt Amazon-Chef Jeff Bezos. Dieser verfügt derzeit über 182 Milliarden Dollar Eigenkapital. Damit noch zum Wetter. Morgen Mittwoch erwartet uns im Flachland zäher Nebel, dieser löst sich am Nachmittag jedoch stellenweise auf. Unter dem Nebel bleibt es kalt bei rund 3 Grad, darüber ist es sonnig und mild bei bis zu 11 Grad. Dasselbe gilt auch am Donnerstag, im Flachland bleibt es neblig und kalt, in den Bergen sonnig und mild.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Diese alljährliche Kampagne beginnt morgen am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Seit bald 30 Jahren verhandelt die Kampagne jedes Jahr ein anderes Thema. Heuer ist es Mutterschaft und Gewalt. In der Schweiz koordiniert die feministische Friedensorganisation CFD die verschiedenen Veranstaltungen. Kathrin Hiss hat Anna-Beatrice Schmalz vom CFD nach den Hintergründen zur Themenwahl gefragt.
Uns ist wichtig, dass wir jeweils ein Thema wählen, das sehr breit ist. Wir arbeiten mit einem breiten Gewaltbegriff. Wir sprechen über physische Gewalt, psychische Gewalt, sexualisierte Gewalt und strukturelle Gewalt. Strukturelle Gewalt ist Gewalt, die in den Strukturen liegt und nicht direkt eine Täterin oder einen Täter hat. Und bei Mutterschaft und Gewalt, das ist so ein Thema, das sehr breit ist. Mit Mutterschaft haben wir alle irgendwie zu tun. Entweder ist es das eigene Muttersein oder die Kinderlosigkeit, ob sie bewusst ist oder aufgrund von Lebensumständen oder körperlichen Aspekten oder eben die eigene Mutter. Also wir haben alle einen Bezug zu diesem Thema. Es ist ein sehr vielfältiges Thema. Uns ist es auch immer wichtig, jedes Jahr Tabuthemen anzusprechen und Mutterschaft und Gewalt ist ein solches Tabuthema. Uns ist es auch wichtig, dass Betroffene zu Wort kommen. Das ist bei Mutterschaft auch sehr gut möglich. Und es ist ein Thema, bei dem auch Stereotype sehr gut angesprochen werden können, dass eben Mütter vielfältig sind, dass sie ganz verschiedene Lebenshintergründe haben. Das ist sehr wichtig für uns, dass wir das thematisieren können und das geht bei Mutterschaft und Gewalt sehr gut.
Vielleicht sprechen wir gleich mal über ein ganz konkretes Beispiel, das gerade erst in den Medien war. Eine Studie der Berner Fachhochschule kam vor ein paar Wochen zum Schluss, dass rund ein Viertel aller Frauen bei der Geburt informellen Zwang erlebt. Was bedeutet dies konkret?
Ja, Gewalt unter der Geburt ist sehr ein gutes Beispiel, weil es ein sehr tabuisierter Bereich ist. Und vor dieser Studie der Berner Fachhochschule gab es auch noch nicht wirklich Studien oder viel Material oder Ergebnisse zum Thema Gewalt unter der Geburt. Gewalt unter der Geburt, das kann sehr vielfältig sein. Das kann physische Gewalt sein, wie das Zwingen in bestimmte Positionen. Es kann auch psychische Gewalt sein, wie das Auslachen der Gebärenden, nicht ernst nehmen oder abwertende Aussagen treffen. Und bei Gewalt unter der Geburt ist es noch wichtig zu wissen, dass es oft mit Personal- und Zeitmangel zu tun hat. Also dass das nicht damit zu tun hat, dass diese Gesundheitsfachpersonen, die Hebammen, da irgendwie besonders böse sind, jetzt überspitzt gesagt, sondern dass das wirklich auch mit der Struktur dann auch wieder zu tun hat, dass es gebären muss, sich lohnen, auch in Spitälern, und dass da wirklich dieser Zeitmangel gibt, der dann auch zu harschen Aussagen führen kann. Und Gewalt unter der Geburt ist auch wichtig, dass darüber gesprochen wird, weil Betroffene oft unsicher sind, ist mir das jetzt wirklich passiert? Es hätte doch eigentlich ein schönes Erlebnis sein müssen. Darf ich mich beklagen? Kann ich mich wehren? Wie kann ich damit umgehen? Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir mehr auch über solche tabuisierten Themen sprechen.
Vorfälle im Kreißsaal, also ein ganz konkretes Beispiel für Gewalt im Zusammenhang mit Mutterschaft. Ein weiteres Thema der diesjährigen Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Kindern ist die stereotype Sichtweise auf Mütter. Inwiefern ist denn diese gewalttätig?
Das ist eine Form von struktureller Gewalt. Stereotype Rollenbilder sind sehr einengend. Sie setzen Druck auf. Das perfekte Bild der Mutter, so quasi, wer ist eine gute Mutter, was macht eine gute Mutter, das kann belastend sein, das zeigt hohe Erwartungen auf. Nicht alle Frauen können oder wollen diesen Erwartungen entsprechen und es ist dann immer schwierig, so aus diesem Schema irgendwie auszubrechen. Deshalb können diese Rollenbilder sehr belastend auch sein und es ist wichtig, darüber zu sprechen und eben auch aufzuzeigen, dass Mutterschaft sehr vielfältig ist und auch, dass nicht alle Frauen Mütter sein wollen oder auch können. Und da finde ich sehr wichtig, dass eben diese Vielfalt thematisiert wird, was wir auch mit der Kampagne unbedingt machen wollen. Also Mütter können politisch engagiert sein, sie sind berufstätig oder sie sind alleinerziehend, was dann nochmals eine anspruchsvollere Situation ist. Es gibt auch Mütter, die frauenliebend sind, also zwei Mütter, die zusammen Kinder haben. Es gibt Mütter, die haben chronische Krankheiten, einen Migrationshintergrund, eine Fluchtgeschichte. Diese verschiedenen Lebensrealitäten, die führen auch zu unterschiedlichen Hindernissen, unterschiedlichem Erleben von Gewalt oder eben auch Diskriminierungen, die sich teilweise auch überschneiden. Und da ist es wichtig, dass wir über diese Vielfalt sprechen und wegkommen von diesen stereotypen Bildern, die wir haben.
Sie von der Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Kindern, Sie fordern unter anderem auch die Umsetzung der sogenannten Istanbul-Konvention. Könnten Sie noch einmal erklären, was diese genau will, respektive warum Sie diese in der Schweiz noch nicht umgesetzt sehen?
Die Istanbul-Konvention ist das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt. Diese Istanbul-Konvention wurde von der Schweiz unterzeichnet und sie muss jetzt umgesetzt werden. Was sicher noch nicht umgesetzt ist, sind zum Beispiel genügend Plätze in Frauenhäusern. Frauenhäuser sind teilweise überfüllt. Es fehlt auch teilweise an genügend Plätzen in verschiedenen Kantonen. Dort muss sich sicher noch etwas bewegen. Und was wir auch ganz wichtig finden, ist, dass es eine nationale Strategie gegen Gewalt an Frauen gibt, weil die fehlt noch in der Schweiz. Es braucht wirklich eine Strategie, die wie schweizweit ist und deshalb auch die verschiedenen Kantone dann gemeinsam an einen Strang ziehen. Es braucht genügend finanzielle Mittel auch gegen Gewalt an Frauen. Also hier gibt es sicher noch viel Potenzial. Und es ist diese Istanbul-Konvention ist einfach ein extrem gutes Werkzeug und sehr breit. Es geht auch um Prävention darin, es geht darin um die Bekämpfung von Gewalt an sich dann, wenn sie schon geschehen ist. Es geht aber darum, auch Stereotypen zu bekämpfen. Es geht um Täter- und Täterinnenarbeit. Also es ist sehr breit angelegt, was sie so ein wertvolles Werkzeug für uns macht.
Das sagt Anna-Beatrice Schmalz von der feministischen Friedensorganisation CFD. Sie ist Leiterin der Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Die Kampagne beginnt morgen Mittwoch und dauert bis zum 10. Dezember. Sämtliche Infos und Veranstaltungshinweise gibt's auf 16tage.ch.
Rabe Info.
Gleich geht es hier im Rabe Info um das fehlende Kindeswohl in Asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren. Um die Hoffnung für diese Kinder geht es auch in diesem Song hier. Das ist Mal Élevé und Nico mit Génération sans frontières.
Yeah! Musicien sans frontières, mal élevé, faux papiers. Nous vivons dans les maquis de la société. On n'est pas comme il faut, on est des faux papiers. Ferme pas nos gueules, on est des mal élevés. Car on dit ce qu'ils ne veulent pas écouter. On n'a pas le même image, mais les mêmes idées. C'est la même rage qui nous fait révolter. Deux générations, nos chemins se sont croisés. Liés par la musique et la solidarité. On fait des chansons, en chantant on fait des révolutions. En rêvant on fait des chansons, en chantant on fait des révolutions. En rêvant on fait des chansons, en chantant on fait des révolutions. En rêvant on fait des chansons, en chantant on fait des révolutions.
Zwei Generationen, es kreuzt sich unser Weg. Uns verbinden Musik und Solidarität.
Die Neuen kommen, wenn die Alten gehen. Sie suchen neue Wege für alte Ideen.
Wir kämpfen für die Träume und für die Idee von einer anderen Welt, denn es ist nie zu spät.
Wir zerstören, was uns zerstört und lassen Neues entstehen, weil wir eine bessere Zukunft sehen.
La rage, la force pour la destruction. L'amour, la force pour la construction. La musique, notre force et notre passion. Chanter notre forme d'expression.
En rêvant, on fait des chansons. En chantant, on fait des révolutions. En rêvant, on fait des chansons. En chantant, on fait des révolutions. En rêvant, on fait des chansons. En chantant, on fait des révolutions.
Dip, dip, dip,
Rabe Info.
Erfahrungen in der Kindheit stellen oft die Weichen für das Leben als Erwachsene. Das wissen eigentlich auch die Schweizer Behörden, weswegen sie ein besonderes Augenmerk auf das Kindeswohl legen müssten. Ein heute veröffentlichter Bericht kommt in diesem Zusammenhang jedoch zu einem brisanten Ergebnis. In asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren wird das Wohlergehen der Kinder oft vernachlässigt. Jugendliche werden in eine ihnen unbekannte Umgebung ausgeschafft. Unbegleitete Minderjährige können ihre Eltern nicht in die Schweiz holen. Die Behörden gestalten Befragungen kaum kindergerecht. Die Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht ist ein gemeinnütziger Verein, Noemi Weber, dessen Geschäftsleiterin. Kathrin Hiss hat sie gefragt, auf welchen Grundlagen die Beobachtungsstelle ihren neuesten Bericht verfasst habe.
Wir haben zum einen die Akten von Einzelfällen studiert. Wir haben diese Akten analysiert, die Fälle dokumentiert und dann anonymisiert auf unserer Online-Datenbank veröffentlicht. Zudem haben wir die gesetzlichen Grundlagen und die Rechtsprechung analysiert. An kantonale Migrationsämter haben wir eine Umfrage geschickt und auch Gespräche mit Fachpersonen geführt, die in der Praxis tätig sind.
In der Schweiz ist ja das Staatssekretariat für Migration, SEM, zuständig für Asyl- und ausländerrechtliche Verfahren. Auf welchen Grundlagen fällt es seine Entscheidungen, die auch Kinder betreffen können?
Also einerseits gibt es nationale Gesetze, dann gibt es die Europäische Menschenrechtskonvention. Besonders relevant ist in diesem Zusammenhang aber die UNO-Kinderrechtskonvention. Diese verpflichtet nämlich die Staaten dazu, das Kindeswohl in allen Entscheiden vorrangig zu berücksichtigen. Die Schweiz hat die Konvention 1997 ratifiziert und ist deshalb verpflichtet, sich daran zu halten.
In Ihrem heute veröffentlichten Bericht schreiben Sie von der Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht, dass die Verfahren in der Schweiz nicht kindergerecht seien. Wie kommen Sie zu diesem Schluss?
In Befragungen durch die Behörden ist es zentral, dass die Atmosphäre angenehm und vertrauensvoll gestaltet wird, damit sich die Kinder und die Jugendlichen wohlfühlen. Dazu gehört auch, dass die Befragungen dem Alter und der Reife des Kindes entsprechend angepasst und gestaltet werden. Wir haben aber festgestellt, dass dies nicht immer der Fall ist. Zudem geht das Staatssekretariat für Migration davon aus, dass Minderjährige bereits ab 13 Jahren eine volle Urteilsfähigkeit besitzen. Wir teilen diese Ansicht aber nicht und auch Psychotherapeutinnen und Therapeuten sehen dies sehr skeptisch. Aus diesem Grund fordern wir auch, dass die BefragerInnen im Asylverfahren den größeren Teil der Beweisführung übernehmen sollen.
Immer wieder kommt es ja auch zu Ausschaffungen von Kindern und Jugendlichen. Manche von denen schlagen dann auch medial hohe Wellen. Es gab zum Beispiel im Kanton Bern in Münzigen einen Fall vor einigen Jahren von einem Jugendlichen mit einem russischen Pass, der weggewiesen wurde, obwohl er in der Schweiz geboren war. Welche Probleme beobachten Sie von der SBA im Zusammenhang mit Ausschaffungen von Minderjährigen?
Also allgemein ist es problematisch, wenn ausländische Eltern mit ihren Kindern oder auch Kinder alleine aus der Schweiz weggewiesen werden, weil dies gerade bei Kindern oft eine Entwurzelung zur Folge haben kann. Darüber hinaus orten wir eigentlich drei verschiedene Problemfelder. Also erstens ist es problematisch, wenn Kinder und Jugendliche in der Schweiz geboren werden und hier aufwachsen und danach nach vielen Jahren unverschuldet zusammen mit den Eltern weggewiesen werden. Nationalrätin Samira Marti fordert deshalb, dass es für solche Minderjährige einen speziellen Schutz vor Ausweisung braucht. Das zweite Problem betrifft das Asylverfahren. Dort haben wir festgestellt, dass die Behörden die Situation im Heimatland der Kinder und der Jugendlichen teilweise nur ungenügend prüft, obwohl es Gründe gegen eine Wegweisung gibt. Dies kommt selbst vor, wenn es sich um Minderjährige handelt, die alleine, also ohne Eltern, hier sind. Wir fordern deshalb, dass in jedem Fall die Hindernisse, die gegen eine Wegweisung sprechen, sorgfältig und vollständig überprüft werden müssen. Und drittens ist es nicht kindergerecht, wenn Kinder mit ihren abgewiesenen Eltern in der Nothilfe leben müssen. Wir fordern deshalb, dass die Behörden eine stärker zukunftsgerichtete Perspektive einnehmen müssen und dafür sorgen, dass die Kinder nicht den illegalen Aufenthaltsstatus ihrer Eltern übernehmen müssen.
Wir haben jetzt über die Verfahren gesprochen, die nicht kindergerecht seien, über die Ausschaffung auch von Minderjährigen. Wo verortet die Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerfragen weiteren Handlungsbedarf im Zusammenhang mit dem Kindeswohl?
Ja, auch beim Recht auf Familienleben gibt es großen Handlungsbedarf. Dieses wird häufig nicht genügend geschützt. Einerseits müssen die Schweizer Behörden von allen rechtlichen Möglichkeiten Gebrauch machen, dass Minderjährige, die sich noch im Ausland befinden, einfacher zu ihren Eltern einreisen können. Und andererseits fehlt es in der Schweiz an der Möglichkeit, dass Kinder, die in der Schweiz sind, ihre ausländischen Eltern in die Schweiz nachziehen können. Das wird als umgekehrter Familiennachzug bezeichnet. Als Beispiel, wir haben zwei Fälle dokumentiert. In beiden Fällen wurde den Müttern eine Aufenthaltsbewilligung verweigert, obwohl beide das alleinige Sorgerecht für ihre minderjährigen Kinder haben und beide Kinder haben sogar den Schweizer Pass. Die Argumentation der Behörden, dass die Beziehung zum Kind via Skype aufrechterhalten werden kann, erachten wir als äußerst problematisch, selbst wenn die Kinder bereits im jugendlichen Alter sind.
Würden Sie also sagen, die Probleme, die liegen vor allen Dingen in der Umsetzung durch das SEM oder eher in der mangelhaften rechtlichen Grundlagen?
Beides. Es ist sowohl die schweizerische Rechtslage als auch die Praxis und die Umsetzung durch das SEM, aber auch durch die kantonalen Behörden, ist sehr restriktiv. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ist hier oft viel großzügiger. Wir haben auch festgestellt, dass die migrationspolitischen Interessen der Kantone und des Bundes oft höher gewichtet werden als die Interessen der Kinder und Jugendlichen.
In Ihrem Bericht ist auch die Rede von psychischen Schwierigkeiten der Kinder mit Fluchtgeschichte und dass die Schweiz als Gastland hier besondere Verantwortung tragen müsse. Inwiefern müsste denn die Schweiz Unterstützung leisten? Was genau könnte sie machen, um diesen Kindern zu helfen?
Ja, bei der Kindheit handelt es sich ja um eine entscheidende Entwicklungsphase. Und wenn erlebte Traumata nicht aufgearbeitet werden, dann können sich diese Folgen teilweise bis ins Erwachsenenalter fortziehen. Um ein Trauma zu verarbeiten, brauchen Kinder deshalb Ruhe, sie brauchen Sicherheit, eine stabile Betreuung, einen stabilen Alltag und auch eine liebevolle, unterstützende Umgebung. Zudem ist es wichtig, dass sie einen gesicherten Aufenthaltsstatus haben. Wenn ein Kind beispielsweise in einer Notunterkunft lebt und aufwächst oder ein Jugendlicher nach dem Wegweisungsentscheid seine Lehre abbrechen muss, entspricht dies nicht dem Kindeswohl.
Soweit Noemi Weber, Geschäftsleiterin der Schweizerischen Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht. Diese findet man online unter beobachtungsstelle.ch. Dort gibt's auch den ganzen Bericht mit dem Titel «Vernachlässigtes Kindeswohl» nachzulesen.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Dienstag, dem 24. November. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem Beitrag über die zunehmende globale Gewalt gegen UmweltaktivistInnen. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt hat Kathrin Hiss und am Mikrofon verabschiedet sich Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr das Rabe Info dem Morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit und bleibt gesund.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.